Den heutigen Predigttext finden wir in 1. Könige, Kapitel 19, die ersten 18 Verse. Und Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehörte, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin, er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safat von Abel-Mecholam, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vom Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Soweit das Wort Gottes.
Jesus, und wir bitten dich, dass du derjenige bist, der redet, und dass du unsere Herzen neu entflammst mit deinem Wort für dich. Amen. Er ist auf der Flucht, der Tod ist ihm auf den Fersen. Jedermann kann ihn umbringen, ohne dabei auch nur geahndet zu werden. Er ist vogelfrei. Luther hat eben noch in Worms sein mächtiges Statement gegen den Papst abgelegt und damit dem Papst ins Angesicht widerstanden. Er beharrt darauf. Sein Gewissen ist gefangen in der Heiligen Schrift. Und er bekennt, der Gott lebt und regiert noch, der die drei Männer im Feuerofen des Königs von Babylon beschützt hat. Will er mich nicht schützen, so ist mein Haupt eine Kleinigkeit im Vergleich mit Christus, der zur höchsten Schmach, zum allgemeinen Ärgernis und zu vieler Verderben zu Tode gemartert wurde. Luther ist standhaft gewesen, standhaft geblieben. Aber jetzt ist er auf der Flucht, über ihm hängt die dunkle Wolke der Reichsacht. Als Ketzler hat alles Volk die Freiheit, ihm an den Hals zu gehen, ohne dafür geahndet zu werden. Nach einer harten Flucht befindet sich Luther in der bekannten Wartburg. Der Geächtete sitzt von allem Volk verborgen in seiner Wüste und leidet unter unbeschreiblichen Anfechtungen. Da ist die Einsamkeit, da ist die Verantwortungslast, die er trägt. Dazu gesellen sich körperliche Beschwerden Luther selber schreibt aus dieser Zeit, ich wurde in meiner Gefangenschaft, in meinem Patmos, hoch oben auf der Burg im Reich der Vögel des Öfteren vom Teufel geplagt. Aus der Ferne ist er hilflos. Er leidet unter Verfolgungswahn. Ihn belasten tiefste Anfechtungen und körperliche Plagen. Der protestantische Reformator, allein verschlossen, ja eingekerkert in einer Burg. Er muss hilflos zusehen, was für große Gefahren diese begonnene Sache entgegnen. Und er kommt täglich an seine Belastungsgrenzen, ja sogar an den Rand der Verzweiflung. Es reicht ihm. War alles umsonst? War das alles? Ähnliche Schwierigkeiten, mit denen Luther in der damaligen Exilszeit zu Wartburg konfrontiert war, trafen auch unseren heutigen Protagonist Elia. Und wir überschreiben daher den vorliegenden Abschnitt seines Lebens mit dem Titel Mir reicht's, / ausgelaugt. Lassen Sie noch ein Wort dahinter Platz, kommt noch was dazu. Aber der Titel soweit heißt erstmal Mir reicht's, / ausgelaugt. Und wir beginnen direkt mit Elias Sorge, Vers 1 bis Vers 4. Elias Sorge. Und Ahab erzählte der Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Und er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Vers 1 fasst zusammen, was Elias Sorge vorausging. Elia, der mutige Prophet, hat eben noch einen erfolgreichen Wettkampf auf dem Berg Karmel gemeistert. 450 Götzendiener waren seine Gegner. Und der Gott Israels hat sich dort gegen die Menge der Götzenpriester erwiesen. Anhand eines feurigen Gottesbeweis hat er seine Macht gezeigt. Und darauf hat Elia das göttliche Gericht an den Baalspriestern vollzogen. Aber nicht nur das. Kurz darauf hat er gebetet und die 3,5-jährige Dürre beendet durch sein Gebet. Und es kam zu einem enormen Regenguss vom Himmel. Elia, der Prophet, der vor dem lebendigen Gott steht, so wird er immer wieder charakterisiert. Elia, der vor Gott steht und in seiner Kühnheit den Mächtigen des Landes durch Glauben trotzt. Und wir finden plötzlich hier eine sonderbare Wendung in seinem Leben. Elia ist vom Sieg auf dem Berg Karmel in das Tal Jezreel gelangt. Und dieses Tal wird, wie wir noch sehen werden, für ihn zum Tal der Entmutigung werden. König Ahab, vermutlich pudelnass in seinem Palast in Jezreel angekommen, schüttet sein Herz vor seiner Frau Isebel aus. Und er berichtet, was Elia getan hat. Elia, der Prophet auf dem Berg Karmel mit den Baalspropheten. Was wir dann lesen, findet, gibt uns ein bisschen Einblick in den königlichen Palast. Denn Isebels Reaktion zeigt, dass sie und nicht ihr Mann die verbalen Hosen anhat. Sie ist es, die die heimliche Herrscherin ist. Und der Bericht zeigt ihr, dass die Allmacht Gottes die Ohnmacht der Götter offenbarte. Und so gerät sie in Rage. Sie sendet zu Elia hin und schwört ihm, deine Tage sind gezählt. Ganz nach ihrer Devise, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge vorher anderen zu. So handelt sie hier. Und das zeigt uns diese enge Verbindung damals zwischen dem Königsthron und dem Götzenaltar. Und hier kommt der Überraschungseffekt. Als Elia von Isebels Vorhaben Wind bekommt, trifft es ihn tief, und zwar so tief, dass er sich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Staub macht, auf und davon. Und die Anhäufung von Vers 3 der Verben, sehen Sie mal, im Hebräischen sind das einfach 3 Wörter. Er sah, er stand auf und er lief weg, zeigt die ganze Dramatik dieser Situation. Elia, belastet von Sorgen, läuft um sein Leben. Er läuft nach Juda, lässt seinen Burschen dort zurück und macht sich eine weitere Tagesreise weit in die Wüste. Dort setzt er sich unter einen Ginsterstrauch und bittet von Gott um den Tod. Elia sah zuvor die Häscher, dem Hiobsbotschafter, auf den Füßen. Und vor allem aber sieht er, dass trotz diesem sagenhaften Sieg von Karmel sich nichts geändert hat. Dabei überkommt ihm die Furcht, die Angst, ja sogar die Todesangst. Und er formuliert es im Gebet von Vers 4, es ist genug. So nimm, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Und jeder Bibelleser, der den Erzähltext bis hierher verfolgt hat, wundert sich, wie kommt es dazu? Der Prophet Elia flieht vor einer Frau und gibt auf. Er scheint genau an der Stelle einzuknicken, wo wir es nicht erwartet hätten. Er sieht nach dem mächtigen Ereignis, dass es nur ein Lippenbekenntnis war, was auf Karmel zum Großteil war und dass im Königshaus vor allem sich nichts geändert hat. Er flieht vor seinem Auftrag, man könnte meinen, er flieht vor seiner Verantwortung, vor den Morddrohungen einer Frau. Wie kam es dazu? Es gibt einen Theologen, Søren Kierkegaard, der diese Situation sehr treffend mit folgender Beobachtung betitelt. Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Das galt den Propheten, das gilt jedem Prediger und jedem, der Segensstunden erfahren darf. Die Stunde nach der heiligen Stunde ist die gefährliche Stunde. Und genau damit trifft er das Kapitel 19 ins Herz. Der Bericht über den Prophet aus Kapitel 19 steht nach dem Sieg. Und er enthält einen tiefen Trost für die Gemeinde Jesu und zeigt damit nur, dieser Abschnitt zeigt uns, dass Gottes Leute auch nur aus Staub sind, dass große Segenstunden einhergehen mit Anfechtungen. Elia, er hat genug, es reicht ihm körperlich zum einen. Er war körperlich ausgelaugt, fertig, ausgepresst wie eine Zitrone. Das kann man studieren im vorangegangenen Kontext von 1. Könige 18, Vers 45 bis 46. Dort lesen wir, dass er einen Lauf hinter sich hatte, sodass er den Wagen Ahabs überholte. Also sehr schnell unterwegs war und fertig in Jezreel ankam. Es reicht ihm aber auch auf emotionaler Ebene. Eben weil das auf dem Berg Karmel ihn alles gekostet hat. Er hat versucht, Israel von Gott zu Gott hinzuwenden, von den Götzen abzuwenden und auch dem König zu zeigen, was Sache ist. Aber jetzt ist er der Meinung, es war alles umsonst. Es reicht ihm, es ist zu viel. Und es reicht ihm eben jetzt auch noch, dass eine Frau ihm nach dem Leben trachtet. Und das bringt sein ohnehin mit Sorgen belastetes Herz an die Grenzen. Und so flieht er in den Süden. Er flieht sogar über das sichere Juda hinaus. Juda wäre eigentlich ein sicherer Ort gewesen oder eine sichere Region gewesen, weil der gottesfürchtige König Josaphat dort herrschte. Aber Elia geht weiter. Er hat noch ein anderes Ziel im Sinn. Und so flieht er in die Wüste, in die Einsamkeit. Und so folgt dem Berg des Siegs das Tal der Entmutigung. Alles umsonst. Die Bibel berichtet uns immer wieder in einer nüchternen Art über eifernde Gottesmänner, die ähnliche Situationen durchlebten. Denken Sie nur an Hiob, Hiob 6. Denken Sie an Mose, 4. Mose 11. Oder Jeremia, Jeremia 20 und Paulus, 2. Korinther 1. Was berichten die Gottesmänner doch auch für Anfechtungen in ihrem Leben? Oder denken Sie an die Beschreibung der Kirchengeschichte, beispielsweise von Luther, von dem wir zur Einleitung hörten. All diese Ereignisse sind Warnzeichen. Die teuflische Waffe der Entmutigung nicht zu ignorieren und richtig damit umzugehen. Und John MacArthur, von dem bis zum heutigen Tag überaus reicher Segen ausgeht, berichtet einmal in einer Biografie über ihn und der Anfangszeit seiner Gemeinde Grace Community Church in L.A. in Amerika. Und er sagt, es waren wunderbare Zeiten am Anfang. Die Gemeinde schien sich geradezu jährlich zu verdoppeln. So viele Gemeindemitglieder kamen dazu. Von 100 wuchs die Gemeinde auf 1.000, dann auf 3.000 Mitglieder. Doch es kam auch so manche äußerliche Anfechtungen dazu und auch ein heftiger innerlicher Schlag. Während die Ältesten klar hinter dem Pastor MacArthur standen, offenbarte sich 1979 in einer Mitarbeitersprechung ein klaffender Abgrund zwischen Gemeindeleitung und einem Teil der Mitarbeiter. Als MacArthur in einer Ansprache die Versammlung eröffnete und den Mitarbeitern für ihre Hilfe und Freundschaft dankte, schnitt ihm jemand abrupt das Wort ab. Wenn du denkst, dass wir deine Freunde sind, dann bist du auf dem Holzweg. Und es gab einen Aufruhr, worauf die Aufrührer die Gemeinde verließen und eine Menge mit sich rissen. Das traf MacArthur tief. Und im selben Jahr traf MacArthur noch ein weiterer Schlag. Ein Student, der bei Grace zum Glauben an Jesus gefunden hatte, fiel in tiefe Depressionen. Und es kam zu einer enormen Auseinandersetzung mit seinem katholischen Vater. Und MacArthur nahm diesen Student zu sich. Er nahm ihn für eine bestimmte Zeit sogar ins Haus. Und als MacArthur dann in Schottland auf Reisen war, erschoss sich der Student in der Wohnung eines Freundes. Und jetzt tobten die Zeitungen, zerrissen die Gemeinde mit falschen Aussagen und klagten sie an. Der Vater des Studenten ging vors Gericht und verklagte die Gemeinde. Wir brauchen nicht darüber lang zu reden, dass das MacArthur auch an seine Grenzen brachte der Belastung. Dieser ganze Fall ging dann nachher gut aus und die Klage wurde zurückgewiesen. Aber wir sehen bei Luther und bei MacArthur zeichnet auch unser Text jetzt hier ein dunkelvolles Sorgental, das dem Propheten Elia begegnet und er muss durch. Wo Männer Gottes an vorderster Front stehen und die geistige Leitung haben, stehen sie im Besonderen in Anfechtungen. Und bedürfen umso mehr auch der Fürbitte. Und genau deshalb hat Paulus auch immer wieder die Gemeinden darum gebetet. Hey, betet für mich. Er, der große Apostel, sagte, bittet für mich. Ich möchte Sie dazu ermutigen, wenn Sie das noch nicht tun, beten Sie auch für die geistliche Leiterschaft Ihrer Gemeinde, unserer Gemeinde, für den Pastor und seine Familie, für die Prediger, für die Diener am Wort, die Verantwortung tragen. Dass sie die Anfechtungen, in allen Anfechtungen nicht nachlassen, sondern treu bleiben und den Dienst treu ausrichten. Aber wir betrachten nochmal diesen Text von einer etwas anderen Seite, dieses mir reicht's. Kommt dir dieser Erschöpfungsausruf nicht bekannt vor? Mir reicht's. Alles umsonst? Es ist zu viel? Da hast du wie lange schon für ein wichtiges Anliegen gebetet? Für die Ehe, für die verkrachte Verwandtschaft, die brenzliche Situation auf der Arbeit, die dich an die Grenze treibt. Und dann ändert sich die Situation nicht, sondern es wird sogar noch schlimmer. Und es raubt dir die Kraft, es raubt dir den Schlaf, es raubt dir deine Lebensqualität. War alles Gebet umsonst? Da haben Eltern mit Mühe viel Arbeit in ihr Kind gesteckt und es großgezogen, in der biblischen Wahrheit unterwiesen. Und dann ist es plötzlich auf und davon. War alle Einsatz umsonst? Oder wie lange kämpft schon der ein oder andere mit gesundheitlichen Problemen, mit einer Diagnose oder mit dem Älterwerden und vielleicht sogar mit einer ernsthaften Krankheit? Man hat alles menschlich Ermessliche getan. Man schreit zu Gott um Linderung und Beschwerden. Anstatt dass es besser wird, wird es sogar noch schlimmer. Alles umsonst? Lassen Sie mich an dieser Stelle die Überschrift unserer Predigt vervollständigen. Mir reicht's, / ausgelaugt und wieder aufgebaut. Mir reicht's, ausgelaugt und wieder aufgebaut. In dieser schwachen Stunde von Elias Sorge gibt Gott 3 göttliche Heilmittel, die einen ausgelaugt wieder aufbauen. Gott ist immer erst am Anfang, wenn wir am Ende sind. Wenn wir am Ende sind, ist er am Anfang mit seiner Fürsorge, mit seiner Seelsorge und mit seiner Vorsorge. Kommen wir zum ersten göttlichen Hilfsmittel, das den ausgelaugten Prophet wieder aufrichtet. Gottes Fürsorge, Vers 5 bis Vers 8. Wir sehen auf Elias Sorge folgend Gottes Fürsorge. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Stein gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Was kann diesem ausgebrannten Mann Gottes helfen? Wir erfahren zunächst, dass er in die heiße Wüste flieht und dort unter einem schattigen Plätzchen Zuflucht findet. Und da ist auch schon der Bote der Fürsorge Gottes. Dieser weckt ihn und serviert ihm etwas zu essen. Aber haben wir in all dem jetzt was bemerkt? Elia wird einmal in Jakobus 5 als der große Beter uns vor Augen gestellt. Und steht es, was er von Gott erbat, sogar den Reden. Den gab Gott aufs Wort. Aber hier sehen wir in Vers 4, dass er um den Tod bittet und Gott gibt es ihm nicht. Wie gut, dass Gott dieses Gebet nicht erhört. Denn das Gute in Elias Augen war der Feind des Besseren. Wie gut, dass Gott ihm etwas viel Besseres bereitet hat. Wenn man nur an 2. Könige 2 denkt, wie Elia im feurigen Wagen auffährt in den Himmel. Das lehrt uns, dass es manchmal gut ist, wenn sich unsere Gebetserhörung anders gestalten als gewünscht, weil Gott etwas Besseres im Sinn hat. Gott zeigt Elia seine Fürsorge, indem der rastlose Prophet schlafen darf und von einem Engel mit Essen versorgt wird. Über diesen Boten wird uns jetzt nichts Näheres berichtet, aber wir erfahren in Vers 7, dass es der Engel des Herrn ist. Und ich möchte hinweisen vor allem auf den Artikel der Engel des Herrn. Es ist nicht ein Engel des Herrn, es ist der Engel des Herrn. Und viele Ausleger gehen hier von einer sogenannten Theophanie aus, einer Gotteserscheinung im Alten Testament. Und feststeht, dass der Herr Elia durch ihn versorgt. Und wir denken beispielsweise an David, der ähnliche Situationen auch schon durchlebt hat und in Psalm 23, Vers 5 niederschrieb: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und genau so geschieht es hier in Vers 6. Gottes Fürsorge schloss die direkte Leibsorge mit ein. Elia bekam Tafelwasser und Toastbrot, oder wenn Sie möchten, Toastbrot. Der müde und entkräftete Elia braucht zuerst einen richtigen Schlaf. Und dann eine richtige Mahlzeit und all das hat Gott für ihn bereit. Ein tiefer Schlaf und eine gute Mahlzeit allein ist noch nicht die Lösung für seine Situation. Aber es ist zumindest ein wichtiger Beitrag, um eine entkräftete, müde Seele wieder zu stärken. Und im Übrigen hat er noch eine weite Strecke vor sich. Schon eine weite Strecke hinter sich, aber auch noch eine längere Strecke vor sich. Und dafür braucht er diese körperliche Stärkung. Und an dieser Stelle passt auch das deutsche Sprichwort, dass Speis und Trank in dieser Welt doch Leib und Seele zusammenhält. Und genauso war es auch Gottes Absicht, ihn zu versorgen. Genauso war es Gottes Absicht im Neuen Testament, wo wir von lesen, wie Jesus seinen Jüngern begegnet und zu ihnen sagt in Markus 6, 31, kommt ihr allein abseits, an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. So sorgte sich auch der Herr um seine Jünger. Jeder Mensch braucht diese Regenerationszeiten, weil wir nicht Gott sind. Gott braucht keinen Schlaf, Gott braucht keine Freunde. Aber wir brauchen es. Wir brauchen Zeit zum Regenerieren, wir brauchen Zeit zur Pause. Keiner kann durchweg immer sich auspowern, weil wir sterbliche Menschen sind. Und wie bei dem Manna in der Wüste von Israel, so wird auch bei Elia an dieser Stelle Ruhe zu einer Vertrauensübung. Natürlich gibt es noch was Wichtiges, was Elia und Gott zu besprechen haben, aber zuerst bekommt er eine göttliche Ruhepause verschrieben. Vers 8 beinhaltet danach erneut die bereits aus Vers 3 bekannten Getränken Verben. Er stand auf, er aß, er trank und er ging. Elia ist noch nicht am Ziel. Das Ziel ist noch weiter. Der Engel weist ihm den Weg. Doch was genau ist das Ziel des Elias? Es liegt 300 Kilometer weiter südlich von Beersheba. Es ist der Berg Horeb. Elia läuft genau die Strecke in 40 Tagen und 40 Nächte in der Kraft dieser Speise, wie es hier heißt. Das muss ein ganz schönes Kraftfutter gewesen sein. Und dabei werden wir ermutigt und erinnert an diesen Text, den wir vorhin gelesen haben, in Jesaja 40, Vers 28, wo der Prophet sagt, weißt du denn nicht, hast du denn nicht gehört, der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft. Stärke genug dem Unvermögenden. Knabe werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und Elia läuft. Endstation Horeb. Horeb heißt übersetzt Wüste oder Verwüstung. Es war ein Niemandsland in der tiefsten Wüste des Südens. Aber klingelt bei uns nicht was, wenn wir den Namen Horeb hören? Gibt ein Synonym, einen weiteren Namen, wo mit dieser Berg benannt wird, Sinai. Es ist der Berg der Gesetzgebung. Daher wird er hier auch als der Berg Gottes genannt. Es ist der Berg, wo sich Gott dem Mose geoffenbart hat und ihm die Satzungen mitgeteilt hat. Es ist der Berg, wo Israel einen Bund mit Gott geschlossen hat und ihn auch wieder gebrochen hat. Und dass Elia hier 40 Tage und 40 Nächte braucht bis dorthin, hat symbolischen Charakter. Denn es passt genau zu den 40 Jahren der Untreue Israels und zu den 40 Tagen der Fürbitte Moses für sein Volk auf dem Berg. Das ist also Elias Ziel. Es ist im Letzten nicht irgendeine paranoide Furcht oder Flucht, sondern es ist die Sehnsucht, dem Gott zu begegnen, der sich auf dem Berg Sinai geoffenbart hat. Es ist die Sehnsucht danach, dass Gott eingreift. Elia hat ja auf dem Berg Karmel das erste Gesetz oder das erste Gebot vom Sinai tapfer verteidigt und jetzt will er den Gesetzgeber persönlich sprechen. Er möchte eine Audienz beim Höchsten und geht direkt dorthin. Und damit kommen wir zur zweiten Hilfestellung, die Gott einem Ausgelaugten bereit hat. Wir sahen auf Elias Sorge, begegnet Gott mit Gottes Fürsorge. Und wir kommen zum nächsten, nämlich zu Gottes Seelsorge. Vers 9 bis Vers 14. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und er sprach, komm heraus, tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Elia war am Ziel angekommen, Horeb. Der Berg Horeb, der Ort, an dem Mose seine Schafe hütete und wo Gott ihm dann auch begegnete im Dornbusch. Der Ort, wo Gott die 10 Gebote gab. Und Elia geht hoch und geht in eine Höhle hinein. Nanu, denken wir, haben wir hier ein Déjà-vu? Das kennt man doch aus 2. Mose 33 bereits, Vers 22, wo die Rede davon ist, dass Mose sich dort auf den Berg begibt und an eine Felsenkluft zurückzieht. Diese Begebenheit ist äußerst relevant, um diese vorliegende Passage auch zu verstehen. Und Mose stieg damals auf den Berg, nachdem Israel sich enorm an seinen Gott versündigt hat. Israel tat Buße und Gott übte dann das Gericht aus, an denen die Rebellen waren. Und in dieser Situation hinein beschreibt uns die Schrift, wie Mose von einer Felsenkluft aus eine einmalige Begegnung mit Gott haben durfte. War es das, wonach auch Elia es verlangte? Gottes Seelsorge an seinem entmutigten Prophet beginnt mit einer Frage. Schauen Sie mal Vers 9, das ist interessant. Es heißt hier, und siehe, das Wort des Herrn kam. Wir würden eigentlich heute denken, dass da jetzt stehen wird, und höre, das Wort des Herrn kam. Aber es steht hier, und siehe, das Wort kam. Das heißt, wir haben es hier mit Gottes Wort zu tun, was zu uns redet. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Manche Ausleger meinen, dass Gott ihn mit dieser Frage zurechtweist. Elia sollte da eigentlich gar nicht sein, sagen sie. Ich denke nicht, dass das Gottes Absicht war. Der Engel des Herrn hat ihn ja klar in diesem Weg bestärkt, dorthin zu gehen, aus Vers 7. Und Elia flieht nicht vor Gottes Auftrag, wie später sein Landsmann Jona es tut. Er war ja eben besorgt um Gottes Auftrag und flieht deshalb zu ihm. Das Gespräch, was Gott hier anfängt, lädt Elia ein, dass er sein Anliegen vor Gott kund werden lassen kann. Gott ist ein Gott mit einem offenen Ohr für uns. Er ist ein Gott, der alles weiß, aber der möchte, dass wir es ihm auch sagen. Und so schüttet Elia sein ganzes Herz vor ihm auf. Es ist ein langer Satz. Er scheint gerade die ganze Reise darüber gebrütet zu haben und an dieser Formulierung gefeilt zu haben. Und Elia legt alle Tatsachen auf den Tisch. Doch bevor wir dann darauf eingehen, müssen wir noch einmal kurz Gottes Seelsorge betrachten und etwas daraus lernen. Das besteht einfach in diesem Prinzip von dem schlichten Aussprechen, das Elia darf und dass Gott ihm zuhört. Und immer wieder ermutigt uns die Schrift dazu, unser Anliegen vor Gott kund werden zu lassen. Er kennt seine Geschöpfe und er hört, wenn sie rufen. Und König David wusste das auch, deshalb schrieb er im Psalm 62, Vers 9 wiederholt, dass wir davon Gebrauch machen sollen. Er sagt, vertraut auf Gott alle Zeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und die Bibel sagt beispielsweise im Neuen Testament, Galater 6, Vers 2, dass wir genauso auch miteinander umgehen sollen, dass wir aneinander Seelsorge tun sollen, dass das ein Klassiker ist, was jeden Christen kennzeichnet, dass wir uns gegenseitig zuhören. Galater 6, Vers 2 sagt, einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dazu gehört das Zuhören, sei es gegenüber dem Ehepartner, sei es gegenüber Freunden. Wir sollen einander dienen, indem wir einander zuhören und nutzen Sie einfach direkt die Chance nach dem Gottesdienst, eine Tasse Kaffee oder Tee. Sprüche 21, Vers 28 unterstreicht auch nochmal diesen Wahrheitsaspekt. Sprüche 21, 28. Ein Lügezeuge geht zugrunde, aber ein Ohrenzeuge darf immer wieder reden. Zuhören kostet Zeit, Kraft und Nerven. Aber es verschafft einem auch das Recht, dann auch gehört zu werden. Den Ratschlag weiterzugeben, den man hat. Und so hört Gott sich das Anliegen von Elia an und woraus bestand sein Kummer. Vers 10. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, sagt er. Also er zeigt seine Frömmigkeit darin. Dann beschreibt er Israels Abfall. Sie haben deinen Bund verlassen, den sie ursprünglich hier an diesem Berg geschlossen haben mit dir. Die Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt trachten sie auch noch mir nach dem Leben. Es gibt Ausleger, die meinen, dass dieser Prophet hier eine Psychose hat. Das denke ich nicht. Wir kommen zu Vers 14 nachher nochmal und bewerten das nochmal etwas detaillierter. Und Gott fordert ihn auf, aus der Höhle herauszukommen. Und das geschieht zunächst nicht. Aber was geschieht, sind dramatische Naturereignisse, die direkt aufeinander folgen. Es folgt, Achtung, wieder dieses Schlüsselwörtchen in Vers 11, siehe, der Leuchtstift. Und siehe, der Herr ging vorüber. Was kommt? Ein Wind. Ein Hurrikan vielleicht, der sogar so stark ist, dass Berge und Felsen zerreißt. Aber merken wir was der inspirierte Schreiber hier noch anfügt? Gott ist nicht in diesem Wind zu finden. Merkwürdig. Es geht weiter. Nach diesem Windspektakel kommt eine Erschütterung, ein Erdbeben, das sämtliche Geschöpf den Boden und den Füßen wanken lässt. Doch auch hier merkt der Schreiber seltsamerweise an, Gott ist nicht in dem Erdbeben. Ein weiteres Naturelement folgt. Das Feuer. Vielleicht eine Art Vulkanausbruch oder ähnliches. Es wird nicht näher beschrieben, aber das Feuer kommt und wieder, der Herr ist nicht darin. Drei mächtige Naturzeichen gehen vor Elias Augen vorüber, aber immer wieder derselbe Refrain, der Herr war nicht darin. Keines der gewaltigen Naturereignisse kann den entmutigten Elia im Übrigen aus seiner Höhle locken. Und es kommt dann zum vierten Ereignis. Ein sanftes Säuseln. Und der aufmerksame Leser merkt, hoho, der Refrain fehlt. Was kann das anderes heißen, als dass Gott gegenwärtig ist in dieser Stimme? Und uns wird in Vers 12 die Stimme des leisen Säuselns beschrieben. Und Elia verhüllt sein Angesicht mit seinem Mantel und geht raus, tritt an den Eingang der Höhle. Und an diese Stelle musste der gesegnete Liederdichter Paul Gerhardt gedacht haben, als er allen Entmutigten, allen angefochtenen Seelen schrieb, hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freud. Wir fragen, was war das Säuseln? Es kann mit leiser Stimme übersetzt werden, wie es auch in Hiob 4, 16 übersetzt wird. Und viele Ausleger setzen es parallel mit der Frage, die Gott ihm stellt. Da steht Elia seinem Gott gegenüber und bekommt erneut die Einladung zur Aussprache. Was willst du hier, Elia? Und Gott zeigt seinem Propheten hier liebevoll sein göttliches Wesen durch sein Wort. Es waren nicht die mächtigen Naturereignisse, die ihn herausbrachten. Wiewohl es Gott hat donnern lassen auf dem Berg Karmel. Es war das schlichte Gewand seines Wortes, was ihn herausbrachte. Und auch hier hören wir wieder die Stimme von Zacharja 4, Vers 6. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht Gott, der Herr der Herrscharen. Das Prinzip, wie Gott sein Reich baut. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch seinen Geist. Der, wie Luther einmal sagte, auf dem Wagen des Wortes einherfährt. Und dem gegenüber stehen eine Menge von schwärmerischen Schaulustigen heute. Die sagen eben, doch brauchen wir Wunder und Zeichen, damit die Menschen glauben. Aber der Herr war nicht im Sturm, er war nicht im Erdbeben und er war nicht im Feuer. Und das Ende von Vers 12 widerlegt sämtliches spektakuläre, schaulustige Christentum und ruft uns zur stillen Andacht über Gottes Wort auf. Jahwe, der Ewige, ist in der stillen Stimme seines Wortes zu finden, was uns heute in der Bibel vorliegt. Und die Macht und Reichweite seines Wortes zeigt uns dann noch die Ausführungen ab Vers 15. Aber wir müssen hier noch eine wichtige Feststellung machen. Es gab zwar ein äußerliches Licht und Feuerwerk auf dem Berg Karmel, was Gott herbeigeführt hat. Und ein mächtiges Wunderwerk geschah vor allen Augen. Aber ohne das innerliche Licht und Wunder blieb die Dunkelheit immer noch Dunkelheit. Das Feuer auf dem Berg Karmel hatte Opfer, Steine und Wasser verzehrt, aber nicht die Blindheit Ahabs und die Säbel samt ihrem Widerwillen. Und genau das war das Gericht auf dem Berg Karmel, dass das Licht in die Finsternis schien und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Schauen Sie, genau das war das, was Elia zur Erschöpfung trieb. Elias enttäuschte Erwartung, dass so ein mächtiger Gottesbeweis doch allen eigentlich hätte die Augen öffnen müssen, aber dass das nicht geschah. Und Elias hoffnungsvolle Erwartung wurde er enttäuscht und das brachte ihn an seine Grenze. Nein, Elia war nicht ein Fall mit einer Psychose, sondern Elia war ergriffen von dem Eifer für Gottes Heiligkeit. Das verzerrte ihn. In Psalm 69, Vers 10 sagt der Psalmist: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähung derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Aber jetzt sagt der Ewige zu Elia: Wo du am Ende bist, geht's bei mir erst richtig los. Und Elia wird noch sehen, dass Gottes Reich nicht durch Explosion und Feuerwerk kommt, sondern im schlichten Gewand seines Wortes. Und schaut mal, wie Elia Gott dann begegnet, als er rauskommt aus seiner Höhle. Er bedeckt sein Angesicht als Reaktion auf der heiligen Gegenwart Gottes. Und liebe Gemeinde, sollte uns das nicht nachdenken stimmen angesichts dessen, was wir hier im 21. Jahrhundert an einer Sinnflut von vermeintlichen Augenzeugen finden, in Büchern und sonst sowas geschrieben, die prahlen, sie hätten die Herrlichkeit des Herrn gesehen in einem Traum oder einer übernatürlichen Erfahrung. Aber der Elia, der große Prophet, bedeckt sein Angesicht, weil er sich fürchtet, den lebendigen Gott anzuschauen. Der Evangelist Johannes offenbart in Offenbarung 1, dass, als er den auferstandenen Christus begegnet, er wie tot auf sein Angesicht fiel. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass keiner Gott je zuvor gesehen hat. Elia begegnet Gottes Heiligkeit und dabei wird ihm seine Vergänglichkeit bewusst. Und jetzt wiederholt er sein Anliegen, nennt es Gott mit Nachdruck nach dem Motto: Ich habe heftig für dich geeifert, für deinen Namen. Du musst eingreifen, denn sie verlangen jetzt sogar mir noch nach dem Leben. Dabei bin ich der letzte Überlebende, der noch öffentlich für dich einsteht. Elias Sorge dreht sich um das Reich Gottes, dass er der Last Man Standing ist. Und Gottes Seelsorge führt ihn jetzt dazu, dass er alles vor Gott ausschüttet. Und jetzt ist Gott am Zug. Jetzt ist Gott am Zug mit einem Trostwort. Wir sehen, wie Gott Elias Sorgen besiegt. Mit Gottes Fürsorge, mit Gottes Seelsorge. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, mit Gottes Vorsorge. Vers 15 bis 18. Aber der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandre nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Elia klagt. Er klagt wie die Märtyrer in Offenbarung 6. Wie lange siehst du zu und greifst nicht ein? Und die Antwort, die Gott ihm jetzt gibt, ist entscheidend. Auch in der Bewertung von dem ganzen Verhalten von Elia hier. Weil was Gott ihm hier in diesen Aufträgen sagt, ist: Elia, weißt du was? Du hast recht. Und Gott kommt zu Elia und gibt ihm, nachdem er seine Sorgen gehört hat, Lösung. Gott spannt ihn direkt mit ein. Gott hat Lösungen schon bereit dafür. Gott hat vorgesorgt mit seinem Plan. Und er gibt ihm drei Aufträge, die Elia letztendlich dann auch bestätigen in seinem Eifer. Gott legt ihm dar, dass er eingreifen wird und dass sein Knecht unmittelbar eine Rolle dabei auch spielt. Und Elia tritt allmählich von der Bühne ab, aber er wird noch eine Schlüsselfigur sein, indem er auch Elisa mit einsetzt. Und Gott nennt ihm jetzt hier drei Werkzeuge seines Gerichts, schickt ihn dann auf den Weg zurück. Und er rüstet ihn aus mit vier Fakten der göttlichen Vorsorge. Drei davon sind Zeichen von Gottes Gericht. Und das letzte zeigt vor allem Gottes gnädiges und souveränes Erbarmen. Elia soll zum einen zunächst ins Land Aram, ins Nachbarland gehen, soll nach Damaskus gehen zu Hazael und ihn zum König salben. Und sein Nachfolger Elisa tut das dann auch in 2. Könige 10, beziehungsweise in 2. Könige 9 und 10 wird uns das dann näher beschrieben. Und dort finden wir in 2. Könige 10 ab Vers 32, wie es über diesen Hazael heißt: Zu jener Zeit fing der Herr an, Israel zu schmälern, denn Hazael schlug sie an allen Grenzen Israels. Somit begann Gottes Gerichtshandeln am Haus Gottes selbst an Israel. Weiter soll Elia im Inland Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Auch dies geschieht später durch Elisa. 2. Könige 9 beschreibt uns das. Wie eben dieser Jehu das Gerichtswerkzeug Gottes wird, um Ahab und Isebel an ihnen das Zorngericht Gottes zu vollstrecken. Und zu guter Letzt soll Elia Elisa zum Propheten an seiner Stelle salben. Das geschieht noch am Ende von unserem Kapitel 19. Und Elisa wird Elias Nachfolger. Und dann kommt der Höhepunkt, Vers 18. Es gibt einen Überrest. Wir finden hier ein göttliches Aber. Das können Sie sich kräftig anstreichen. Es gibt einen Überrest, der sich nicht vor dem Götzen gebeugt hat, vor dem Götzen Baal. Baal war ein Fruchtbarkeitsgott, ein Wettergott. Und Gott sagt zu ihm, Elia, du bist nicht der letzte Mohikaner. Er war zwar ausschließlich auf der Bühne zu sehen, aber Gott hatte noch mehr Menschen für sich bereitet. Denken Sie nur an das Versteckspiel von Obadja in Kapitel 18, Vers 4, der hier 50 und dort 50 und dort 100 Propheten versteckte. Und Gott nennt ihm hier die 7000, die ihm treu blieben. Dieser Vers 18 ist die entscheidende Speerspitze unseres Predigttextes für damals die Situation, aber auch für uns heute. Und er stellt von dem Berg Horeb damals hierher zu dem Leser und Hörer dieser Botschaft die Frage, auf wessen Seite stehst du? Lass dich das einmal fragen. Kennst du schon diesen Gott der 7000, der sich auf Berg Karmel und Horeb geoffenbart hat? Kennst du schon diesen Gott, der heilig ist und durch dessen Stimme die Erde erbebt, wenn er erscheint? Diese 7000 stellen den krassen Kontrast zur Masse am damaligen israelischen Fallobst dar. Sie huldigten den Baal, fielen nieder vor ihm, hängten feuchtfröhlich ihr Fähnchen in die Mehrheitsmeinung, den Wind der Mehrheitsmeinung und klatschten Beifall dem Tanz auf dem Berg Karmel. Wie leblos Fische schwammen die Israeliten damals mit dem Strom und wussten nicht oder sahen nicht, weil sie blind waren, dass es in den Abgrund führt. Aber die 7000 blieben treu. Sie blieben treu zu ihrem Gott. Sie beugten sich nicht vor dem Zeitgeist. Sie schlossen keine Kompromisse um ihres Wohlstands willen, beziehungsweise auch um ihres Glaubens willen. Und sie waren wie die drei Männer aus Daniel 3. Wenn wir in Daniel 3 nachlesen, finden wir, dass sie sich nicht beugten vor dem Götzen und deshalb den brennenden Feuerofen vorzogen gegenüber dem Götzendienst. Und somit unterscheidet dieser Vers 18 das damalige Lager in Gottesdiener und Götzendiener und somit teilt das auch die Menschheit bis ins 21. Jahrhundert in zwei Gruppen. In Menschen, die sich vor den Götzen beugen und sie küssen, und Menschen, die das nicht tun. In Menschen, die auf der einen Seite dann aber wiederum mit den Füßen zu Gott gehen und sich vor ihm beugen, weil sie seine Autorität kennen und weil sie Ja sagen und weil sie ihm Recht geben, dass er mächtiger und größer ist. Aber auf der anderen Seite Menschen, die vor Gott fliehen und die so weit wie möglich von ihm weglaufen und dann meinen, sie können Zuflucht finden in ihrem Klimagötzen, Wunscherfüllungsgötzen oder was man hier noch aufzählen könnte an Ehre und Selbstverwirklichung, worum sich der Mensch dreht. Vers 18 teilt die Menschen auf. Menschen, die mit ihren Worten die Wahrheit sagen. Und die Gott bekennen durch ihren Mund. Menschen, die durch ihre Lebenslüge fliehen und lieber die vielen Baalspriestern entsprechend, beziehungsweise die vielen Baalsgötzen küssen und liebkosen. Aber schauen Sie mal, diese ganzen äußerlichen Symptome, von denen ich jetzt sprach, sind ja eigentlich nur ein Problem, was auf ein tieferes Problem innerlich reflektiert. Denn das Ursachenproblem des Menschen ist ja von Natur aus das Herz des Problems. Ist das Herz des Menschen. Der Mensch empört sich von Natur aus gegen den lebendigen Gott und bevorzugt lieber das Lustidol des Baals. All das, was dem eigenen Ego weihräuchert in Form des Humanismus, man könnte viel Ähnliches nennen. Und das menschliche Herz möchte von Natur aus Vater und Mutter nicht ehren, nicht gehorchen, geschweige denn Gottes Geboten in den anderen Punkten folgen. Es möchte von Natur aus nicht den Nächsten höher achten als sich selbst und deshalb huldigt und küsst er all das, was ihn rechtfertigt in seinem Tun. Was eigentlich ich rechtfertigt. Und jetzt magst du vielleicht fragen, ja, aber warum genau beugten diese 7000 ihre Knie nicht vor dem Baal? Weil sie einen mächtigeren, einen größeren, einen herrlicheren Gott kannten, vor dem sie ihre Knie beugten. Und von diesem Gott heißt es in Jesaja 45, Vers 23, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen und schwören. Und genau dieser Yahweh, der da spricht, ist auch adressiert in Philipper 2, Vers 10 und 11, wo von dem verhöhnten und verspotteten Jesus die Rede ist. Und in dem Namen Jesu heißt es dort, sollen sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wie lange mag Elia dem einen unter uns noch zurufen? Hingst du auf beiden Seiten? Bist noch geneigt zu Baal, deinem Stolz in deinem Herzen, anstatt dich vor Gott zu beugen? Wie lange suchst du noch die eigene Anerkennung bei Menschen, anstatt deine Ruhe bei Gott? Wie lange fliehst du noch vor dem Herrn, statt bei ihm Zuflucht zu finden und dich vor ihm zu beugen? Schau hin auf diesen Mann am Kreuz, vor dem wir uns beugen sollen, dessen Rettungsarme auch zu dir ausgestreckt sind. Suche diesen Herrn. Suche ihn, sagt die Schrift. Rufe ihn an, solange er nahe ist. Komm, wenn es noch nicht geschehen ist. Komm und beuge dich vor ihm. Beuge die Knie deines Lebens. Es geht ja nicht einfach darum, etwas Äußerliches zu tun. Gott möchte, dass unser inneres Herz sich vor ihm beugt. Jesus Christus allein ist der Mittler zwischen Mensch und Gott und deshalb unsere Anbetung würdig. Er allein hat das Gerichtsfeuer, das Erdbeben und den göttlichen Todessturm am Kreuz auf sich genommen und tat das aus Liebe zu uns. Gottes Liebe trieb ihn dorthin, damit wir verfluchten Menschen den Segen Gottes erben mögen. Hörst du dieses einladende, sanfte Säuseln vom Kreuz? Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Hier ist das sanfte Säuseln wieder zu finden. Komm, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Und falls du noch zögerst, wisse, dass Gottes Fürsorge, Seelsorge und Vorsorge erst dann für dich gilt, wenn du sehnsüchtig auf diesen Mann am Kreuz blickst. Er starb dort als Sündloser, deinen Tod. Du und ich hätten eigentlich als Rebellen dort hängen sollen, aber der Reine nahm den Platz des Unreinen ein, damit wer da glaubt, Rettung findet. Und nochmal den Aufruf, glaube an den Herrn, sagt die Schrift, so wirst du in dein Haus gerettet werden. Und du, der du bereits schon glaubst, dich schon gebeugt hast und vielleicht genau deshalb gebeugt bist und so manche Sorgen lassen deinem Herzen trägst, atme die tröstenden Worte von Vers 18 ein. Inhalier sie, Gott bringt seine Leute durch und sie sind nicht alleine. Eben dies war die Zuversicht, die auch den schwachen Luther damals stärkte und befähigte, sämtlichen Anfechtungen zu trotz diesen Kampf zu kämpfen und vor den Papst zu stehen und zu sagen, wenn so viel Teufel zu Worms wären, als Ziegel auf den Dächern, so wollte ich doch hinein. Gottes Trost besteht in Gottes Vorsorge. Und darauf baut er seine Gemeinde, auf seiner Vorsorge und Verheißung. Wir sehen den flippenden Teppich ja nur von unten, er sieht ihn von oben. Und von Vers 18 leuchtet auch die goldene Linie hinein ins Neue Testament zu Matthäus 16, Vers 18, wo Jesus Petrus sagt, Petrus, auf dein Bekenntnis, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Das ist ein ungemein tröstliches Wort für Angefochtene, wie es auch Elia hier erfahren durfte. Gottes Reich geht nicht unter. Und eben dieses Geheimnis, das machte den Elia auch die Beine für den Rückweg wieder, dass er zurückkehrt. Und eben dieses Geheimnis fasste John Bunyan auch, der berühmte Puritaner im 17. Jahrhundert, in seinem Klassiker Die Pilgerreise, in einem sehr feinen Bild zusammen. Warum kann Gottes Reich nicht untergehen? Dabei bekommt der Protagonist Christ ein Bild gezeigt. Er sieht einen Mann, der an einer Mauer steht und dort ein Feuer versucht zu erlöschen mit Wasser. Und Christ fragt den Ausleger, der neben ihm steht, was genau soll das bedeuten? Und der Ausleger antwortet, das Feuer, was du dort siehst, ist das Werk der Gnade im Herzen des Menschen. Es ist der Teufel, der ständig Wasser drauf gießt, um es auszulöschen, wie du siehst. Und du siehst, es bringt aber nichts. Warum? Den Grund zeige ich dir. Danach führte der Ausleger Christ hinter die Mauer und dort erblickte Christ einen anderen Mann mit einem Gefäß in der Hand, der ständig Öl ins Feuer gießt. Und der Ausleger erwidert, das ist Christus. Durch das Öl seiner Gnade setzt er das begonnene Werk fort in den Herzen seiner Kinder. Sie sind Kinder der Gnade und die Macht des Teufels, wie groß sie auch sein mag, kann dieses in ihren Herzen angefangene Werk der Gnade nicht wieder auslöschen. Aber achte auf eins, dieser Mann steht hinter der Wand. Das soll dich lehren, wie schwer es für angefochtene Menschen ist, zu erkennen, dass dieses Werk der Gnade dennoch in ihnen aufrechterhalten wird. Wie treffend beschreibt Bunyan Elias Situation, und damit kommen wir zum Schluss. Elias Sorge fand Behandlung bei Gott persönlich, durch seine Fürsorge, durch seine Seelsorge und durch seine Vorsorge. Elia war es gewesen, der zu Beginn geklagt hat, mir reicht's, es ist genug. Und haben Sie was gemerkt? Am Ende dieses Kapitels ist Gott derjenige, der sagt, mir reicht's. Er wandelt diese Klage in ein Lob, sodass sie Elia jetzt jubilieren kann. Und er geht zurück und führt diesen Auftrag aus und sagt, ja, es reicht tatsächlich. Wo ein Angefochtener diese tröstende Versorgung erfährt, stimmt er dankbar in unsere Schlussworte ein von 2. Korinther 12, Vers 9, womit ich schließen möchte. Dort tröstet Gott wieder einen klimmenden Docht und spricht zu dem Apostel Paulus und sagt, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Und wörtlich steht hier, meine Gnade reicht für dich. Es ist egal, ob du der Einzige in deiner Familie bist, der gläubig ist. Es ist egal, wer dir widersteht, wenn du mit Christus bist. Dann sagt er zu dir, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Wenn wir am Ende sind, fängt Gott erst richtig an. Und darum will ich mich am liebsten, sagt Paulus, vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und möge diese Perspektive auch dir zum Trost und zur Ermutigung und zum Antrieb in deinem Dienst werden, wo du auch der Last Man Standing zu sein scheinst. Gott und seine Versprechen kommen zum Ziel. Und es gilt stets, ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Unser allmächtiger Gott und Vater, wir möchten uns vor dir beugen. Warum? Herr, weil es sonst keinen anderen gibt, vor dem wir uns beugen möchten, weil wir erkennen, du bist der Herr. Und Vater, wie wird es eines Tages werden, wenn alle Menschen auf dieser Erde dich einmal sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Und dann heißt es, dass jedes Knie sich beugen wird. Vater, wir möchten es jetzt schon tun, uns vor dir beugen. Und wir möchten dich anbeten und dir die Ehre geben, weil du heilig bist, weil du mächtig bist, weil du den Sieg errungen hast für uns und uns freigekauft hast, Herr. Und so Gott, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass du uns tröstest durch dein Wort, dass du uns aufrichtest durch dein Wort, dass wir deshalb getrost sein dürfen, dass du uns auch an dein Ziel bringen wirst. Dass es deshalb auch heißt in Jesaja 35, Vers 3, stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürcht euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Danke, du guter Gott, dass du auch uns versorgst und für uns sorgst. Und so wollen wir dir auch weiter folgen und beten. Herr, lass dein Reich kommen. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.